Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 15. Notfallrettung in der Unfallklinik Murnau.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Mein Name ist Bela Ander und ich bin heute an einem der wahrscheinlich schönsten Orte Deutschlands, denn ich bin in Murnau am Staffelsee. Und wenn man hier hinfährt, dann ist das so wie ein Postkartenausflug. So grün und so saftig sind die Weiden, so schön ist das Bergpanorama. Denn Murnau liegt hier im Vorland der Bayerischen Alpen, etwa 70 Kilometer südlich von München. Und vom Ort blickt man auf die Gipfel und Grate der Ammergauer Alpen, auf die Zugspitze und auf die Alpspitze im Süden. Und der Staffelsee, der grenzt hier direkt an den westlichen Ortsrand. Und Murnau, und dann soll auch Schluss sein mit der akustischen Stadtführung hier, ist auch durch Künstlerinnen und Künstler bekannt geworden. Denn Vertreter der Gruppe Blauer Reiter waren hier längere Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 zu Gast. Darunter Wassily Kandinsky und Franz Marc. Doch ich bin nicht hier wegen der guten Luft oder der schönen Aussicht, sondern ich bin hier, weil in Murnau eine der renommiertesten Unfallkliniken Deutschlands steht. 7-mal in Folge hat etwa das FAZ-Institut für Unfallklinik Murnau zu einem der besten Krankenhäuser Deutschlands gewählt. Und ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Herrn Professor Dr. Med. Fabian Stubi zu sprechen. Professor Stubi ist ärztlicher Direktor der Unfallklinik Murnau und Chefarzt Unfallchirurgie, Orthopädie und Allgemeinchirurgie. Guten Tag, Herr Stubi.
Guten Tag und herzlich willkommen.
Schön, dass Sie bei uns sind oder besser, dass wir bei Ihnen sind. Was macht die Murnauer Unfallklinik so besonders?
Neben dem Standort, der aber, glaube ich, für die Patienten eher zweitrangig ist, ist es, dass wir sehr spezialisiert auf alles sind, was mit Traumatologie zu tun hat. Also alle Arten von Unfällen können hier behandelt werden. Und natürlich unser besonderer Auftrag gegenüber der Berufsgenossenschaft und der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, den wir sehr ernst nehmen und bei dem es auch uns sehr darum geht, den Patienten vom Unfallort bis zum Wiedereingliederung am Arbeitsplatz zu begleiten.
Ja, das ist eine Besonderheit. Diese Berufsgenossenschaften wurden ja schon vor 140 Jahren von Bismarck gegründet, dem Reichskanzler, im Zuge der Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung. Was hat es damit auf sich und warum ist das was anderes als ein normales oder privates Krankenhaus oder eine Uniklinik?
Nun, also zunächst ist das vollkommen richtig, was Sie sagen. Es ist durch den Reichskanzler Bismarck eingeführt worden als eine der Stützen der Versorgung von kranken Patienten. Da ist es so gemacht worden, dass man gesagt hat, dass alle Arbeitnehmer, die im damals Deutschen Reich tätig sind, versichert sein sollten, es sei denn, sie sind selbstständig tätig. Der Selbstständige hat die Verpflichtung, die für ihn Arbeitenden bei der Berufsgenossenschaft anzumelden und zahlt dafür auch Beiträge. Für sich selbst ist es freiwillig. Das heißt, wenn einer einen Ein-Mann-Betrieb hat, kann er selber wählen, ob er versichert ist bei der Berufsgenossenschaft oder nicht. Sollte er nicht bei der Berufsgenossenschaft versichert sein, aber trotzdem einen Unfall erleiden, ist er im deutschen System trotzdem abgesichert, indem er dann in der gesetzlichen Krankenkasse sich befindet. Und diese Patienten behandeln wir natürlich auch. Der Unterschied für die Patienten ist am Anfang überhaupt gar nicht zu merken. Also es ist so, dass wir jeden Patienten, der zum Beispiel mit dem Hubschrauber zu uns kommt, ganz gleich behandeln. Wir machen auch die Erstversorgung und die Operationen gleich, auch mit den gleichen Implantaten. Also es geht jetzt nicht so, dass wir sagen, ach, das ist ja nur ein gesetzlich Versicherter, der kriegt hier das billigere Implantat, sondern wir machen das für alle gleich. Aber der Unterschied, den die Patienten dann auch nach der, sagen wir mal, Akutversorgung zu spüren bekommen, ist, dass sie danach eine besondere Möglichkeit haben. Erstens, was die Versorgung mit Heilmitteln angeht. Also damit sind zum Beispiel Orthesen, Rollstühle, andere Hilfsmittel gemeint. Da ist die Berufsgenossenschaft deutlich, sagen wir mal, freigiebiger. Und bei der Berufsgenossenschaft geht es da nicht darum, die günstigsten Implantate, also oder günstigsten Hilfsmittel zu benennen, sondern die sagen, was der Arzt für das Wichtigste hält, das werden wir dann auch bezahlen. Und da gibt es diesen Grundsatz, dass wir in dem berufsgenossenschaftlichen System mit allen geeigneten Mitteln behandeln und im System der gesetzlichen Krankenkasse geht es nur darum, und das ist bei der Krankenkasse tatsächlich so, dass eine nach der Erstversorgung möglichst günstige, dem DRG-System entsprechende Behandlung ist, sodass der Patient dann auch sehr früh entlassen werden muss.
Also jeder, der hier hinkommt, sieht das unweigerlich, wenn er hier über den Parkplatz geht oder in die Klinik hinein. Da sind viele Menschen, gerade wenn wie heute schönes Wetter ist, auch vor der Klinik, in Rollstühlen, denen, muss ich sagen, fehlen Gliedmaße, die sind offenkundig relativ frisch operiert oder seit längerem hier auch, um sich hier zu regenerieren. Das sind schwere Fälle, die hier operiert werden. Vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen durch das, was hier wirklich auch in der Unfallambulanz gemacht wird.
Also es ist tatsächlich so, dass wir einen Großteil unserer Patienten durch die Notaufnahme bekommen. Das heißt also akute Patienten, die vom Hubschrauber oder vom Notarzt bei uns eingeliefert werden. Der erste Gang dieses Patienten ist, dass er, wenn er zum Beispiel mit dem Hubschrauber kommt, mit seiner Liege in unseren Schockraum transportiert wird.
Aber das ist dann schon ein schwerer Fall. Also zu Ihnen kommt nicht jemand, der sich jetzt den Finger umgeknickt hat.
Die kommen auch zu uns, aber die kommen natürlich reingegangen und gehen dann auch in die sogenannte zentrale Notaufnahme und werden dort von einem Arzt in der zentralen Notaufnahme behandelt. Wenn es dann notwendig ist, dass für diesen Fall ein Spezialist kommen muss, also wenn es zum Beispiel, bleiben wir bei dem Finger, wenn es doch eine Fraktur am Finger ist, dann wird der Handchirurg hinzugerufen und dann wird entschieden, was an weiteren Maßnahmen notwendig ist. Wir machen auch Operationen bei handchirurgischen Indikationen wie zum Beispiel Fingerfrakturen und das sind natürlich dann nicht schwer verletzte Patienten, bei denen es lebensbedrohlich ist, aber auch denen helfen wir.
Diejenigen, die zu Ihnen kommen, gebracht werden mit schwereren Verletzungen, dabei ist wahrscheinlich schon der Rettungsdienst, dass hier eine besonders gute Klinik im Radius ist. Aus welchen Entfernungen kommen die Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen?
Das gliedert sich ein bisschen auf. Also natürlich haben wir hier viel, sagen wir mal, der Laufkundschaft kommen aus dem Ort. Aber Burnau ist ja eine relativ kleine Stadt. Deshalb würde eine Klinik dieser Größe nur durch die Laufkundschaft, die wir aus der Stadt erhalten, gar nicht überleben können und wäre auch am falschen Ort. Insofern bekommen wir die meisten Patienten tatsächlich entweder verlegt aus anderen Krankenhäusern nach einer dort erfolgten Erstversorgung oder sie kommen direkt zu uns. Das funktioniert über unseren eigenen Hubschrauber. Also wenn jetzt zum Beispiel auf der A95 ein schwerer Unfall ist, dann wird das gemeldet und je nachdem, wie das Meldebild ist, wird entschieden, ob ein Notarztwagen oder sogar ein Hubschrauber dorthin beordert wird. Das macht die Rettungsleitstelle. Dann im Falle eines, sagen wir mal, anzunehmenden schweren Unfalles fliegt unser Hubschrauber dorthin und wenn mehrere Verletzte da sind, der Hubschrauber-Notarzt entscheidet dann, welchen Patienten er zu uns bringt. Das ist im Zweifel der, der am schwersten verletzt ist und manchmal auch zwei auf einmal. Und welche Patienten er zum Beispiel in kleinere oder andere Krankenhäuser verbringen lassen kann oder dann mit dem bodengebundenen Rettungsmittel auch zu uns verbringen lässt. Und da startet dann eigentlich auch schon die Kaskade. Also sagen wir, der Hubschrauber nimmt nun einen sogenannten polytraumatisierten Patienten auf. Also Polytrauma bedeutet ein Patient, der mehrere für sich im Einzelnen schon lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hat und davon also mehrere hat. Das ist dann ein Polytrauma. Wenn der dann eingeladen ist in den Hubschrauber, dann meldet uns die Rettungsleitstelle, ja, wir haben folgendes Meldebild, bewusstloser Patient, Kopfverletzung, Halswirbelsäule stabil, mutmaßlich Thoraxverletzung, also Brustkorbverletzung, möglicherweise auch eine Wirbelsäulenverletzung und offene Extremitätenverletzung, mal so als Beispiel. Und dann weiß unsere Notaufnahme schon, okay, den machen wir in unserem oder behandeln wir in unserem Schockraum. Dann kommt der Hubschrauber an, der Patient wird abgeholt und in unseren Schockraum transportiert. Dort geschieht dann eine Übergabe des Notarztes an das Schockraumteam. Im Schockraum sind Ärzte aller notwendigen Fachrichtungen vorhanden. Ein sogenannter Traumaleader, der bei uns einen Unfallchirurg und Orthopäde und Unfallchirurgie als Facharzt Titel hat, der leitet diese Maßnahme dann im Schockraum und dazu kommen in dem Fall des Meldebilds, was ich eben geschildert habe, dann ein Neurochirurg, ein Bauchchirurg und natürlich ein Anästhesist, jeweils mit den entsprechenden pflegerischen Fachkräften. Und mit denen wird dann die Erstdiagnostik bei uns im Schockraum gemacht. Das geht nach einem sehr stringenten Schema. Das ist das sogenannte ATLS-Schema. Das ist American Trauma Association. Also die haben eine klare Maßgabe entwickelt, wie man das durchführen soll. So werden unsere Mitarbeiter hier auch trainiert. Und dann geht es darum, dass man den Patienten erstmal stabilisiert. Sobald das erfolgt ist, wird dann die weitere Diagnostik durchgeführt. Wir haben hier mehrere Schockräume, die jeweils sehr nah zu einem CT, also einer Computertomographie, liegen. Da können wir dann den Patienten weiter diagnostizieren und je nachdem, was dann sich an Diagnosen herausstellt, kann er entweder auf die Intensivstation oder direkt in den OP verbracht werden. Und so ist mal der Start des Ganzen.
Luftrettung kommt ja von der Bernd-Steiger-Stiftung. Die ganz hat genau das in Dienst gestellt, mit großen, großen Mut auch. Und da hat sogar der Vater des amtierenden Präsidenten, Pierre-Henrik Steiger, sein Haus kurzzeitig als Pfand gegeben, um diesen Hubschrauber finanzieren zu können. Und es ist dann tatsächlich auch geglückt, das ganze System zu etablieren. Und dadurch ist eben die Luftrettung möglich gewesen in Deutschland. Und wir sehen, welche Erfolge das in der Versorgung von schwerstverletzten Personen hat, auch hier. Aber wir haben ja am Anfang gesprochen, Herr Professor Stubi, über die großartige Akzeptanz, Resonanz, die Klinik hier in Murnau hat, 7-mal in Folge vom FAZ-Institut ausgezeichnet als eine der besten Unfallkliniken Deutschlands. Das ist ja schon wirklich ein Beweis für ausstehende Qualität oder ganz besondere Qualität. Wie schaffen Sie es, diesen Standard zu halten und wie schaffen Sie es vor allen Dingen in Zeiten, wo man immer wieder hört von Mängeln im Gesundheitswesen, diesen hohen Qualitätsstandard zu sichern?
Also es ist tatsächlich nicht einfach und ist hauptsächlich auf die individuelle Leistung der hier arbeitenden Mitarbeiter zurückzuführen. Alle, die hier arbeiten, haben so einen Murnauer Spirit und diesen Spirit, den spürt man. Wenn es um Patienten geht, dann sind hier alle bereit, auch, sagen wir mal, die Extraprozente rauszuholen und noch besser zu arbeiten, als sie es ohnehin schon tun. Und tatsächlich denke ich, dass das einer der Hauptpunkte ist, warum wir so gute Qualität abliefern können, aber natürlich auch, weil wir hochspezialisierte Mitarbeiter haben mit sehr guten langjährigen Ausbildungen und die Möglichkeit haben, dass die Mitarbeiter sowohl eine breite unfallchirurgische Ausbildung haben, als auch die Möglichkeit, dass sie sich in einem Fachgebiet nochmal spezialisieren. Das haben hier viele wahrgenommen und insofern sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt und haben in allen wichtigen Gebieten der Traumaversorgung entsprechende Spezialisten. Und deshalb ist die Versorgung hier so gut. Und das gilt auch für die Pflege, nicht nur für die Ärzte.
Ja, dieser besondere Spirit, den Sie erwähnen, der springt einen hier förmlich an, auch wenn man reinkommt in diesen relativ großen Bau. Gut, Sie sind täglich damit konfrontiert, Sie helfen, Sie operieren. Aber für jemanden, der wie ich jetzt hier spontan oder unvorbereitet quasi in das Gebäude kommt und dann so viele Menschen sieht, die wirklich Schwerstverletzungen haben, die schon genesener sind natürlich und dort in Rollstühlen sitzen und sich auskurieren beziehungsweise auch noch hier schonen, denen zum Teil Beine fehlen und andere Extremitäten, und trotzdem diesen positiven Spirit in der Klinik spürt, wie schaffen es Ihre Mitarbeiterinnen, Ihre Mitarbeiter, wie schaffen Sie es, damit umzugehen und sich trotzdem diesen, ich will nicht sagen diese Fröhlichkeit, das wäre ganz ungerecht, aber diesen Optimismus, diesen besonderen Spirit, wie schaffen Sie es, sich diesen zu bewahren?
Also tatsächlich ist natürlich die Unfallchirurgie auch ein sehr dankbares Fach. Also es ist so, dass der Patient aus dem, sagen wir mal, aus der Gesundheit gerissen wird durch einen Unfall und deshalb auch ganz gute Voraussetzungen hat, wenn er hierher kommt, dass er zumindest größtenteils wiederhergestellt werden kann. Das ist ja anders als bei einer konsumierenden Erkrankung, bei der das kontinuierlich bergab geht mit den Patienten, wenn die dann, sagen wir mal, durch eine Krebserkrankung schon im Allgemeinzustand reduziert zum Arzt kommen, dann ist für den Arzt, der so etwas behandelt, ja nicht das Ziel, dass der Patient wieder sportlich tätig ist, sondern das Ziel, dass er möglichst schmerzarm, möglichst lange noch überleben kann. Und bei uns ist es so, wenn ein Patient mal die Klinik hier erreicht hat, auch nach einem schweren Unfall, dann stehen die Chancen eigentlich recht gut, dass er wieder in sein Leben zurückkommen kann, möglicherweise mit einer Behinderung, aber nicht mit einer Einschränkung der Lebenserwartung und im besten Fall auch nicht mit einer maßgeblichen Einschränkung der Lebensqualität. Also auch mit einem, sagen wir mal, zum Beispiel amputierten Bein, wobei das natürlich eigentlich nie unser Ziel ist, dass wir das wegschneiden, sondern wir wollen es eigentlich immer rekonstruieren. Aber wenn es tatsächlich mal zum Äußersten kommt und ein Bein amputiert werden muss, dann gibt es heutzutage hervorragende Hilfsmittel, also Prothesen, die wirklich computergesteuert fast exakt die Beugung und Streckung in den eigentlich entfernten Gelenken übernehmen. Mit denen können diese Patienten nahezu rumpelfrei gehen. Und wenn sie ein Hosenbein drüber tragen, würde man es von außen auch nicht sehen. Das sind die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die die technische Orthopädie und die Ergotherapie bietet. Das Gleiche auch für Hände. Da können wir auch inzwischen sehr viel machen, sogar für ganze obere Extremitäten mit Greiffunktionen der Hände und der Finger. Also das ist schon sehr beeindruckend, was alles möglich ist. Und deshalb, glaube ich, ist es für die meisten unserer Mitarbeiter so, dass die Motivation nicht so schwer fällt, sondern man weiß, wenn jemand hierher kommt, dass man relativ zügig Ergebnisse sieht und diese Patienten eben dann wieder in ein nahezu normales Leben entlassen werden können. Und das, glaube ich, ist die Hauptmotivation. Und das macht die Leute hier auch zufrieden und fröhlich, wenn sie hier arbeiten können.
Weil Sie sagen Hände, ich hatte tatsächlich, ich war vor am Samstag so ein Erlebnis, ich war in einer Reinigung, da ist meistens ein sehr netter Mann, da war nun auch sein Geschäftspartner, Lebenspartner, was auch immer, zufällig dort an dem Tag. Ich bezahlte ausnahmsweise mal bar, gab ihm das Geld, den Schein und er reichte mir seine Stümpfe. Also er hatte zwei Stümpfe, war so um die 30, schätzte ich, und nahm dann mit seinen Stümpfen, weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, Stümpfen, eben den Geldschein, tat ihn in die Kasse, nahm aus der Kasse mit seinen Stümpfen eben das Kleingeld auch heraus, gab es mir also. Und ich habe einen kurzen Moment gezögert und dann habe ich aber doch gefragt, Entschuldigung, darf ich mal fragen, war das eine Bombe? Und er sagte, ja, ich komme aus Erbil, also Kurdenland im Irak, und ich war 6 Jahre alt, ich habe einen kleinen Gegenstand in die Hand genommen, für mich nicht klar, und das ist dann explodiert und deswegen bin ich so. Und neben der Tatsache, dass ich fand, wie großartig der sein Leben gemeistert hat und wie furchtbar aber trotzdem dieses Sinnbild für kriegerische Handlungen oder auch Terror ist, kam mir die Frage, könnte man da nicht was machen? Dort gibt es doch sicherlich auch orthopädische Möglichkeiten.
Gibt es auf jeden Fall. Es ist so, dass viele dieser Patienten da auch bereit sind, solche Orthesen, oder tatsächlich sind das meistens myoelektrische Prothesen, also die auch motorangetrieben eine sehr feinmotorische Möglichkeit bieten, auch Dinge zu fassen, die man sonst vielleicht nicht fassen könnte. Das gibt es alles, aber natürlich ist das nur dann, wenn der Patient den Willen hat, das auch zu benutzen und auch das neu zu erlernen. Da muss eine gewisse Bereitschaft und eine Affinität zu dieser Technik vorhanden sein. Bei denen, die da schon lange mit umgehen, also
der geht schon seit wahrscheinlich 26 Jahren damit um, ja.
Ja, genau. Und der hat es offenbar ja sehr gut gelernt, weil er offensichtlich auch Münzen und sowas handhaben kann. Ob dem jetzt noch eine Verbesserung mit einer myoelektrischen Prothese möglich ist, kann ich so nicht beurteilen. Aber wir würden das zum Beispiel hier anbieten. Also da gibt es eine Spezialsprechstunde für solche Prothesen und da könnte er dann zu uns kommen und sich da mal beraten lassen.
Welches sind denn, Herr Professor Stubi, aus Ihrer Sicht die größten aktuellen Herausforderungen in der Notfallmedizin?
Also tatsächlich ist das das Älterwerden der Patienten und die damit einhergehende, schon meistens bei Aufnahme dieser älteren Patienten vorhandenen Komorbiditäten, also Nebenerkrankungen. Wir haben sehr oft Patienten hier, die noch also auch teilweise begehliche Patienten, die noch im Arbeitsleben stehen, obwohl sie eigentlich das Rentenalter schon überschritten haben. Also als Beispiel jemand, der noch Zeitungen austrägt und dann während dieser Tätigkeit von einem Auto angefahren wird, der wird dann zu uns in die Klinik eingeliefert und dann stellt sich raus, dass der also einen Diabetes, also eine Blutzuckererkrankung hat, eine Herzerkrankung, blutverdünnende Medikamente zu sich nimmt. Das alles macht natürlich die Arbeit sehr viel schwieriger als bei einem jungen, gesunden Patienten, der einen Unfall erlitten hat. Und deshalb müssen wir uns auf diese häufiger werdenden Komorbiditäten einstellen, denn das ist mit der Alterspyramide in Deutschland und der Veränderung in dieser Alterspyramide einhergehend, dass natürlich auch das Durchschnittsalter des Patienten immer älter wird und wir immer mehr vorerkrankte Patienten bekommen. Deshalb haben wir hier auch eine sogenannte alterstraumatologische Station mit entsprechenden Experten eingerichtet, schon mehrere Jahre. Und wir merken, dass dort auch immer mehr Patienten hinkommen.
Und wie haben sich die Anforderungen überhaupt verändert, die Sie sehen, also Anforderungen an Notfallmediziner, an Rettungspersonal in den letzten Jahren?
Also es wird sehr viel zertifiziert, das ist so eine deutsche Eigenart. Und natürlich versuchen wir dann auch diesen Zertifizierungen zu entsprechen. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Zertifizierung mehr das Ziel einer Zufriedenstellung des Auditors ist, als dass es tatsächlich etwas für die organisatorischen Notwendigkeiten in der Klinik erbringt. Ich glaube, jetzt müssen wir kurz Pause machen,
weil der Hubschrauber kommt. Hubschrauber, ja.
Ich kann, ja, aber das Fenster ist offen, soll ich es eben zumachen?
Also. Ja, wenn Sie es machen. Ja, ja. Wie oft kommt der ungefähr?
Also, wir haben insgesamt so zwischen 1200 und 1500 Anflüge pro Jahr. Natürlich im Sommer deutlich mehr als im Winter. Und der fliegt nur zu, wenn er fehlt ist. Und deshalb sind es zu Tageszeiten natürlich mehr als nachts.
Also manchmal im Sommer wahrscheinlich bis zu 10 Mal
am Tag. Ja, noch mehr.
Ja?
Als 20 Mal.
Können Sie hören, kommt der oder fliegt der? Der kommt jetzt, ne?
Genau, der kommt.
Man unterschätzt ja immer, wie viel Wind von einem landenden Hubschrauber ausgeht oder auch von einem startenden, ne?
Ja, das ist schon, ja. Also deshalb brauchen die auch diese Extrafläche. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es unser eigener war oder ein Fremdhubschrauber
und
so.
Und aber lassen wir uns mal kurz beim Hubschrauber bleiben. Also es kommen im Durchschnitt im Sommer oder in den Sommermonaten mehr als 10. Sind das dann alles Unfälle auf der Autobahn?
Also größtenteils Unfälle, teilweise auch Verlegungen. Also unser eigener Hubschrauber macht auch sehr viele Windenrettungen. Das heißt, der fliegt in bergiges Gebiet und holt dort verletzte Patienten, die anders nicht geborgen werden können, mit der Seilwinde heraus, sodass wir da natürlich einfach primär verletzte Patienten bekommen. Aber teilweise haben wir auch Verlegungen aus anderen Krankenhäusern oder von Schockräumen. Also wenn die zum Beispiel feststellen, dass das ein besonders schwer verletzter Patient ist, der jetzt in einem kleinen Krankenhaus eingeliefert wurde oder teilweise sich sogar von irgendwelchen Angehörigen da hat hinfahren lassen und dann stellt sich raus, dass das wirklich gerade ein ganz akuter Notfall ist, dann rufen die unseren Hubschrauber dazu und dann kommt er halt so schnell wie möglich und sammelt den Patienten dann direkt ein.
Wir sind hier in den Bergen, deswegen springt mich die Frage einfach an, gibt es noch den klassischen Touristen, der mit Badeschlappen da in die Berge geht und sich wundert, dass auf einmal wirklich.
Also und zwar zunehmend, also es ist auch so, viele meiner Mitarbeiter hier sind auch gleichzeitig in der Bergwacht tätig und deshalb habe ich zu denen natürlich auch einen, sagen wir mal, schnellen Draht und es ist tatsächlich so, dass die Bergwacht hier im Standort und auch im Garmisch-Partenkirchen eine deutliche Zunahme an Rettungsmaßnahmen vermerkt und oft es schlecht ausgerüstete Touristen sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die im Winter mit Schlappen gehen, aber teilweise mit normalen Schuhen und dann, wenn dann ein Schneefeld da ist, das auch unterschätzen. Gerade jetzt, wo ja schon Schnee lag und auch noch Restschnee da ist, gab es einige Fälle, wo sich einfach Leute aufgrund schlechter Ausrüstung auch wahrscheinlich schlechten alpinen Kenntnissen verlaufen haben oder in Gefahrensituationen gebracht haben. Und dann muss sich die Bergwacht selber in Gefahr bringen, um die zu retten.
Und ist das dann die Suche nach dem Instagram-Foto, die da...
Auch das kommt dabei vor, ja. Also tatsächlich, das geben wahrscheinlich die wenigsten zu, aber einige sagen es auch, dass sie ein besonders tolles Foto haben wollten und dann dabei sich irgendwo verstiegen haben. Also.
Kommen wir zurück zu der Lage im Rettungswesen. Wir haben gesprochen über Trendsentwicklungen. Oder was sind die Dinge, die Ihnen besondere Sorgen bereiten bei Ihrer Arbeit?
Also bei der Arbeit selbst, da verdrängt man eigentlich so die Sorgen, die von außen an einen herangetragen werden. Aber tatsächlich ist es schon die Gesamtentwicklung im Gesundheitssystem, die einem besondere Sorgen macht. Es ist so, dass wir ohnehin schon in einer, sagen wir mal, Gesundheitssparte arbeiten, die nicht besonders gut refinanziert ist. Also Unfälle per se sind jetzt nicht das, worauf sich zum Beispiel private Klinikanbieter stürzen, weil man mit denen nicht viel Geld verdienen kann.
Und da braucht man bei Polytraumata, Sie hatten es vorhin erklärt, das sind verschiedene Schwersterkrankungen, die gleichzeitig auftreten. Natürlich das Fachpersonal aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sie haben beschrieben, wer da alles bereitsteht, wenn ein solcher Polytrauma-Patient eingewiesen wird in die Klinik und eben auch natürlich da sein muss, vorgehalten werden muss.
Genau, wie Sie richtig sagen, und zwar 24/7, also auch montags nachts, müssen wir als überregionales Traumazentrum, das ist auch eine Zertifizierung, also da sind wir zu zertifiziert, aber wir müssen dann auch entsprechendes Personal sowohl ärztlich als auch pflegerisch als auch infrastrukturell zur Verfügung stellen, um jederzeit mindestens zwei solche Polytraumen gleichzeitig behandeln zu können. Das heißt, alleine die Vorhaltung, die wir den ganzen Tag, die ganze Nacht, die ganze Woche, den ganzen Monat und das ganze Jahr haben, und die Patienten kommen halt nicht regelmäßig, sondern mal kommen sie montags in der Nacht und mal kommen sie donnerstags tagsüber, mal kommen sie auch alle auf einmal. Also das alles muss eben mit einem entsprechenden personellen Aufwand abgegolten werden und das kostet sehr, sehr viel Geld. Und das wird bisher von Gesundheitssystem her nicht refinanziert.
Wenn Sie einmal international schauen, gibt es Beispiele, wo Sie sagen, da könnten wir uns dran orientieren, die machen es besonders gut? Gibt es Best-Practice-Beispiele, wo Sie sagen, okay, warum machen wir das nicht so?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es also in einem nicht so weit entfernten Land, nämlich in Dänemark, gibt es ein Beispiel, wie man es möglicherweise sehr gut machen könnte. Ob das 1:1 auf Deutschland übertragbar ist, ist natürlich aufgrund der doch geringeren Fläche und der geringeren Einwohnerzahl etwas schwierig zu sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass in Dänemark Krankenhäuser geschlossen wurden. Es wurden mehrere große Krankenhäuser gebaut an strategisch, geografisch wichtigen Orten in etwa gleichen Abständen zueinander. Und die kleineren Krankenhäuser werden nur noch als Nachsorge- oder Zuliefererstationen verwendet. Und dadurch bedingt ist die Versorgung dort sehr gut, also sowohl qualitativ als auch quantitativ ausreichend. Und die Gesundheitskosten sind mutmaßlich, da habe ich jetzt aber noch keine Zahlen, weil es dieses System noch nicht so lange gibt, aber deutlich geringer im Vergleich zu dem, was wir hier haben, mit teilweise sehr vielen Kliniken an einem Standort und sehr vielen Spezialisierungen, die in dieser Anzahl möglicherweise gar nicht benötigt werden. Da würde das System in Deutschland sicher profitieren, wenn man das anders regeln würde. Aber wir haben eben ein föderalistisches System und deshalb kann man es nicht so wie in Dänemark von oben aufoktroyieren, sondern das müsste von innen kommen. Das funktioniert aber nicht. Und insofern hat die Politik den Weg eingeschlagen, dass alle Krankenhäuser unter den Sparmaßnahmen leiden und am Ende wird es so sein, dass einige überleben und viele sterben werden und die, die überleben, werden dann aber schon so sehr im Defizit sein, dass sie auch nicht mehr die Höchstleistung bringen können. Ob das der richtige Weg ist, wage ich als, sagen wir mal, Nicht-Politiker zu bezweifeln, aber ich muss zugeben, dass ich auch keinen anderen weiß, wie wir dieses Gesundheitssystem so ändern können, dass es nicht defizitär ist.
Was würden Sie sich wünschen, um die Notfallversorgung in Deutschland weiter zu verbessern oder um sie zu verbessern?
Man muss mal zunächst sagen, dass die Notfallversorgung in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zur USA hervorragend ist. Also wir haben sehr kurze Rettungszeiten, tatsächlich durch Flugrettung und ein relativ gut ausgeprägtes Notarztsystem bodengebunden. Selbst in den Flächenstaaten ist es so, dass wir sehr kurze Rettungszeiten haben.
Also Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen.
Ja. Genau, da, selbst da ist es so, dass wir also es schaffen, in sehr kurzer Zeit am Unfallort zu sein, eine Erstversorgung zu gewährleisten. Und man spricht ja immer von der Golden Hour in Trauma. Also das heißt, die erste Stunde ist immer sehr wichtig und da sind wir gut. Also das kann man schon sagen. Und ich glaube auch, dass wir in der Gesamtunfallversorgung sehr gut sind, nur eben nicht in der Finanzierung derselben. Ich denke nicht, dass wir jetzt ein Land haben, das vom Standard her, was die Qualität der medizinischen Versorgung angeht, sehr viel besser ist als Deutschland. Allerdings muss man sagen, dass wir sehr viel höhere Kosten haben als andere Länder. Und da fragt man sich natürlich schon, wir sind zwar gut, aber eben nicht in der Kostenstruktur. Und man fragt sich, wieso, wenn wir so viel Geld dafür ausgeben, sind wir dann nicht besser als die anderen Länder? Und das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Offenbar geht doch noch sehr viel Geld irgendwie woanders hin. Ich weiß nicht, ob das in die Pharmaindustrie ist oder in irgendwelche anderen Dinge. Man muss aber auch sagen, und das ist tatsächlich eine Problematik, die eigentlich bekannt ist, aber irgendwie nicht angesprochen wird, dass aus dem Gesundheitssystem, das ja eigentlich ein System ist, bei dem wir alle zusammen in eine Kasse zahlen und dann jedem, der krank ist, geholfen werden soll, aus diesem System werden ja Gelder herausgenommen, um Aktionäre von privaten Trägern zu bedienen. Und wenn man dieses ganze Geld, was da rausgegangen ist, zusammennimmt, glaube ich, würde das Defizit schon deutlich geringer ausfallen, als wir es im Moment haben.
Also was eingezahlt wird ins Gesundheitswesen, das sollte auch da drin bleiben.
Das ist meine Überzeugung, ja.
Ein Gruß an all die, die es verstehen.
Und da muss man auch dazu sagen, also wir sind zwar ein Konzern, die BG-Kliniken, aber eben ein gemeinnütziger. Das heißt, bei uns ist es nicht so, wenn wir Plus machen würden, was leider nicht der Fall ist. Aber wenn wir es machen würden, würde es zurückfließen in das Krankenhaus und wir würden es hier investieren in Infrastruktur und Personal und nicht wie bei vielen Krankenhauskonzernen in Dividenden für Aktionäre.
Ja, das Genossenschaftsmodell gibt es auch im Wohnungsbau. Auch da profitieren diejenigen, die das in Anspruch nehmen, davon. Tatsächlich ein sehr interessanter Gedanke, aber was sind denn Maßnahmen oder möglicherweise sogar Gesetzesänderungen, die dringend notwendig wären, um die Unfallrettung, das Rettungswesen effektiver zu gestalten?
Also eine Maßnahme wäre, dass man den Datenschutz so auslegt, dass er es dem Arzt ermöglicht, zum Beispiel eine Patientenkarte auszulesen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn wir hier einen bewusstlosen Patienten eingeliefert bekommen, dann wissen wir über den gar nichts. Der hat zwar sein Portemonnaie dabei und da sehen wir den Namen, aber wir wissen nichts über seine Gesundheitshistorie. Wenn wir jetzt aber eine solche Gesundheitskarte hätten, in der das auch verzeichnet ist, dann könnten wir erstens dem Patienten besser helfen, indem wir das einlesen und sehen, aha, der hat schon die Vorerkrankungen, der nimmt die Medikamente, der hat vielleicht auch die und die infektiösen Erkrankungen und hat die und die Allergien. Das heißt, wir könnten sehr, sehr viel besser dem Patienten helfen, Fehler vermeiden und unsere eigenen Mitarbeiter auch schützen. Das ist durch Datenschutzregulierungen in Deutschland nicht möglich. Und das, glaube ich, würde unsere Möglichkeiten, einem Patienten schnell und suffizient zu helfen, deutlich fördern, wenn das der Fall wäre. Ein zweites Beispiel ist, dass wir keine Arztbriefe per E-Mail versenden dürfen, auch das wegen Datenschutz. Selbst wenn ein Patient mich per E-Mail anschreibt, darf ich dem keine seiner Befunde selbst über E-Mail zurückschicken, weil der Datenschutz das verbietet unter der Begründung, dass es ja möglich wäre, dass das gehackt wird und dass es an eine falsche Adresse geht. Ich kann nur sagen, also ich selber wohne in einem kleinen Dorf, das hier direkt an Murnau angrenzt und ich habe regelmäßig Post von meinen Nachbarn bei mir im Briefkasten, auch teilweise von Krankenhäusern, so dass auch da jetzt dieser Datenschutz eigentlich nicht gewährleistet ist und ich denke, das müsste man irgendwie regeln. In Frankreich funktioniert es schon. Also die dürfen per E-Mail mit einem besonders verschlüsselten Programm das an Patienten verschicken und das ist nicht nur schnell und suffizient für den Patienten angenehm und für den Arzt angenehm, sondern es ist natürlich auch deutlich günstiger. Denn dann hat man keine Portokosten, keine Druckerkosten, keine Papierkosten. Wir würden auch der Umwelt einen Gefallen tun. Also solche Dinge werden alle durch Datenschutzauslegungen ausgebremst und da raufe ich mir teilweise die Haare und kann es leider nicht ändern, aber denke, das müsste doch irgendwie mal auch von politischer Seite her angegangen werden.
Ja, absolut. Und bei Ihnen im Postkasten, ist das aus Zufall? Also die Post der Nachbarn oder schicken die Ihnen?
Nein, das ist aus Zufall. Also das hat der Briefträger versehentlich dann zwischen zwei Briefe, die an mich gehen, liegt dann ein Brief von der TU München, der eigentlich an meinen Nachbarn gehen sollte.
Ja. Also Sie profitieren stark von Ihren großartigen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich sind Sie selbst eine Koryphäe, aber wie sehen Sie die Ausbildung und die Qualifikation von Notfallmedizinern? Gibt es da genug Fortbildungsmöglichkeiten? Gibt es genug, die diesen Beruf auch wahrnehmen, ihn annehmen?
Ich denke, die Attraktivität des Berufs ist schon auch, gerade bei jungen Leuten, ich weiß das auch von mir selbst, dass man als Notarzt tätig ist oder sogar auf dem Hubschrauber fliegen kann. Das hat schon eine besondere Stufe der Attraktivität und deshalb bewerben sich auch viele.
Das Adrenalin im Hubschrauber.
Genau, das ist einfach was Besonderes. Ja. Also Hubschrauberfliegen als solches ist ja schon auch was Besonderes und dann noch als Notarzt irgendwo hinzufliegen, wo man nicht genau weiß, was einen erwartet und dann sich wirklich auf das verlassen zu können, was man gelernt hat und das dann auch sehr schnell, da hat man ja keine Zeit mehr dann im Computer oder so nachzugucken, was man jetzt machen muss, sondern das muss man dann halt können und ich glaube, dass das schon für viele ein Anreiz ist und natürlich dann auch eine Genugtuung, wenn man ein solches Leben retten kann dadurch. Deshalb denke ich, hat das eine besondere Attraktivität und da bewerben sich auch viele bei uns. Wir machen hier diese Ausbildung und bieten auch eigentlich alle Ausbildungsmöglichkeiten, um diese Qualifikation erwerben zu können. Wir haben auch sogenannte Inhouse-Kurse. Dann ist das Besondere am Murnauer Hubschrauber, dass er sehr, sehr viele Windeneinsätze hat. Deshalb müssen die auch, die Kollegen, die dort arbeiten, besonderes Training für Windeneinsätze machen. Da gehört dann tatsächlich eine Art von bergsteigerischem Können und Abseilen und solchen Dingen dazu, so dass das eigentlich eine ideale Kombination ist, wenn die eh schon, sagen wir mal, alpin unterwegs sind. Und das sind hier sehr, sehr viele von denen. Also das ist auch das Schöne an meinen Mitarbeitern, die sind fast alle sehr sportlich aktiv und genießen dann natürlich in der Freizeit auch hier die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und das kommt ihnen dann auch zugute, wenn sie arbeiten, dass sie fit sind, dass sie wissen, wie man mit einem Seil umgeht und wie man Patienten abseilt oder wieder hochholt. Also das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit an dem Standort hier.
Sie wirken ausgeglichen, ja fast fröhlich. Dabei haben Sie sicherlich keinen 9-to-5-Job. Im Gegenteil. Und Sie haben, wir haben darüber gesprochen, ja auch wirklich mit harten Schicksalen es hier zu tun. Wie gehen Sie persönlich um mit den emotionalen Herausforderungen der Notfallmedizin?
Also tatsächlich ist das teilweise nicht einfach. Bei dem normalen Patienten, sagen wir mal, der irgendeine Verletzung hat, da ist es so, dass man, glaube ich, sich schon sehr auf diese Fachlichkeit beschränkt. Das ist dann für mich nur ein Knochen, den ich behandle und den ich operiere während der Operation. Da ist es ja auch so, dass man nicht jetzt während einer Operation mit dem Patienten spricht.
Sie trennen sich emotional, genau, auch um sich zu schützen von, exakt, dem Schicksal des Patienten, weil sie ihm erstmal im Medizinischen helfen wollen.
Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Solange man das gut hinkriegt, also während einer Operation, bei der man sehr konzentriert sein muss, eben nicht daran zu denken, dass das jetzt ein Familienvater ist und dass die alle zu Hause da warten, was denn das Ergebnis der Operation ist und solche Dinge. Wenn man das gut trennen kann, ist, glaube ich, das auch für den Patienten und das Ergebnis der Operation hilfreich. Manchmal fällt es aber sehr schwer und das ist vor allem, wenn es Kinder sind. Also da muss ich zugeben, ist das schon immer so, wenn da schwere Unfälle sind mit Kindern, möglicherweise noch mit Schädel-Hirn-Verletzungen, mit dann möglicherweise auch bleibenden Schäden, dann versetzt man sich immer da rein, dass man ja selber auch welche hat und wie schnell sowas gehen kann. Und da passiert es durchaus auch, dass ich das mal mit nach Hause bringe und meine eigenen Kinder dann davor warne, solche Dinge zu tun, die zu einem solchen Unfall führen können, oder sie animiere, doch auf ihrem E-Roller bitte einen Helm zu tragen, auch wenn es die Frisur kaputt macht und solche Dinge. Aber ansonsten glaube ich, dass ich ganz gut in der Lage bin, Beruf und Privates zu trennen. Und wenn ich es nicht trennen kann, dann habe ich das Glück, dass ich da von meiner Familie dann positives Feedback kriege und die sich das auch anhören. Und manchmal sagen sie schon noch, Papa, du wieder mit deinen Geschichten da, aber eine gewisse Neugier ist dann auch oft da und die fragen dann auch, wie geht's denn dem Patienten, von dem du neulich erzählt hast? Und solche Dinge helfen dann natürlich auch, sowas zu verarbeiten. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Trennung nicht unwichtig. Wenn man alles mit nach Hause nimmt, dann ist, glaube ich, der Rucksack irgendwann zu groß.
Haben Sie einen Tipp für diejenigen, die zuhören, die sich vielleicht genau die Frage stellen, was tue ich mit den Belastungen, die ich im Beruf, es hören ja auch viele, die im ärztlichen Beruf als Sanitäter, Sanitäterin unterwegs sind. Wie gehe ich um mit diesen Belastungen, um sie nicht überbordend werden zu lassen?
Also wichtig ist, darüber sprechen zu können. Wir machen das auch tatsächlich so, dass wir nach einem Schockraum, auch wenn es gut geht, aber vor allem bei denen der Patient dann zum Beispiel stirbt, machen wir ein sogenanntes Debriefing. Und wenn es sehr markante Fälle sind, also zum Beispiel wenn ein Kind nach einem Unfall stirbt, dann machen wir auch gemeinsame Sitzungen, teilweise auch mit, zum Glück haben wir das am Haus, auch mit psychologischer Betreuung. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es nicht in sich hineinfrisst, sondern es artikuliert, was man für Probleme hat und möglichst auch in dem Team jemanden oder mehrere hat, die da offen für sind und nicht immer nur erwarten, dass der Arzt Stärke zeigt, sondern dass man auch seine Schwächen anspricht und mit anderen besprechen kann.
Den Ziel ist das Helfen und jemand zum Abschluss, dem Sie auch geholfen haben, ganz besonderer Patient, Manuel Neuer. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war auch nur im Team. Es ist so, dass er eine Unterschenkelfraktur hat und wir haben ihn hier
operiert. War das diese berühmte, wo er auf der Skitour war? Und
das war das, ja.
Und dann doch längere Zeit ausgefallen ist. Aber Sie haben ihn hier, dann ist er auch mit dem Hubschrauber gekommen?
Oder wie war das? Der ist auch mit dem Hubschrauber gekommen, tatsächlich, ja.
Und ein bisschen können Sie uns doch davon erzählen.
Eigentlich darf ich Ihnen da nicht drüber erzählen, denn also alles, was in der Presse stand, weiß ja schon jeder. Und Herr Neuer hat ausdrücklich darum gebeten, dass wir und ich nicht über seinen Fall sprechen. Und deshalb würde ich das auch gerne nicht tun.
Jawohl, dann respektieren wir das, aber freuen uns, dass er wieder fit ist und uns da auch im Tor bei den Bayern noch lange zur Verfügung steht, auch wenn er jetzt im letzten Spiel, glaube ich, in den letzten beiden Spielen nicht im Tor stand. Aber
er hat hat aber zumindest nichts mit der Verletzung von damals zu tun, das ist schon mal beruhigend.
Die ist gut verheilt. Herr Professor Stubi, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ihnen auch vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Rückfahrt, auch wenn Sie dann die schöne Landschaft im Rücken haben.
Ja, ich gucke in den Rückspiegel.
Alles klar.
Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.